Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder fast in üblicher Besetzung. Hallo Marc.
Hallo Yannick.
Wir haben allerdings uns noch Verstärkung, wie in den letzten Folgen immer üblich, an die Seite geholt. Und dementsprechend darf ich zusätzlich noch Tan Daniel, den Geschichtenweber, bei uns begrüßen. Hallo Tan Daniel.
Einen wunderschönen guten Abend. Oder guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört.
Genau, bei uns ist es Abend, aber das spielt gar keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, ist das Intro und danach geht's weiter.
Ja, Tan Daniel, wir kennen uns jetzt schon, glaube ich, 2 Monate, waren aber nur sporadisch mal kurz im Austausch, ich glaube via Instagram, über Instagram, bis wir uns jetzt nochmal hier auf dem Discord getroffen haben. Allerdings, ich sage jetzt schon ein paar Monate, die Tolkien-Tage, sie waren kurz und knackig, liegen schon ein bisschen zurück, aber sie heilen uns immer noch nach. Denn dort hatten wir das Vergnügen, uns das erste Mal tatsächlich über den Weg gelaufen zu sein. Und das fand ich tatsächlich recht schön. Direkt im Anschluss an unsere Live-Folge. Und ich glaube, ich kann das sogar noch so sagen, dass ich dann später auch eine Live-Folge von dir miterleben durfte. In diesem kleinen runden Rondell vor unserem Podcast-Zelt.
Das ist richtig. Also wenn man das so nennen möchte, ich bin halt Geschichtenerzähler. Für die Leute, die mich nicht kennen. Mein Name ist halt Tan Daniel, ich bin Geschichtenerzähler, Märchenerzähler, je nachdem, was man da am liebsten hat. Und einige fragen dann immer, was machst du denn? Als wäre der Begriff irgendwie nicht vielsagend genug. Man erzählt halt Geschichten. Also mein Beruf ist, auf irgendwelchen Bühnen oder Pseudobühnen, auf irgendwelchen Möglichkeiten, Geschichten, Märchen, Sagen und Legenden zu erzählen. Jo. Und das, was du da mitbekommen hast bei den Tolkien-Tagen, logischerweise haben wir da eine Veranstaltung mit einem ganz gewissen Thema. Und da kümmere ich mich um die bei den meisten eher unbekannten Tolkien-Märchen, die ich da erzähle.
Also waren die, ich glaube, ich habe sonntags mittags, habe ich 2 Geschichten gehört. Waren das Tolkien-Märchen? Weißt du das noch?
Ich habe am Sonntag eine erzählt, wenn die über eine Stunde ging. Denn das ist das Problem bei Tolkien. Tolkien war ein grandioser Mensch mit vielen Vor- und sehr vielen Nachteilen, Literatur betrachtet. Kürze war nicht seins. Also selbst seine Märchen gehen eine Stunde. Es kann durchaus sein, dass ich am Sonntag, ich glaube, da habe ich den Elbenstern erzählt. Aber ich weiß nicht, was du gehört hast. Ich habe 3, 4 Auftritte gehabt. Ja. Jede Menge ganz normale Volksmärchen quer über die Welt und halt ein Block, wo ich dann Tolkien-Märchen erzählt habe.
Dann habe ich die Tolkien-Märchen, glaube ich, leider verpasst. Wenn ich mal mein Gehirn enorm anstrenge und das nochmal Revue passieren lasse, ich glaube, es war eine Geschichte mit jemandem, der einen Kessel ausgeliehen hatte. Die war, glaube ich, relativ kurz, die war keine Stunde, die ging so 20 Minuten, würde ich schätzen.
Nasreddin, Hodscher und der Topf.
Ja, genau.
Typisches Märchen. Mhm.
Und, boah, was war das andere? Oh je.
Ja, so geht's mir auch. Ich erzähle 50, halt
50% Quote, das ist, ich nehme das als Win.
Ich habe da direkt 2 Fragen zu dem Ganzen. Also wir sehen uns ja oder reden auch gerade das erste Mal miteinander. Ich bin auch sehr spät dazu gekommen, also wir reden auch wirklich gerade seit ein paar Minuten erst miteinander. Deswegen habe ich so ein paar Fragen, die vielleicht bei Yannick schon klar sind. Also zum einen, wie bist du denn dazu gekommen? Das interessiert mich sehr. Und zum anderen, wie groß ist denn dein Repertoire? So ungefähr, das kannst du wahrscheinlich gar nicht so genau sagen.
Missratene Jugend und Idiotie war der Weg, wie man dazu kommt. Im Studium habe ich im Studentenkeller einfach den größten Idioten ausgesucht und gedacht, das könnte ein Freund sein. So, wenn man am Anfang neu in der Stadt ist, man kennt ja niemanden. Dem war so und kurz danach war ich in seiner Mittelalterband, die ganz damals so eine akzeptable Größe hatte und habe halt 1, 2, 7 Semester mit Kunst mein Studium finanziert. Als ich dann so die Band verlassen habe, hat sich nebenbei immer wieder was ergeben, wo ich als Geschichtenerzähler auf Mittelaltermärkten gearbeitet habe. Das ist auch so das, ja, das Main Core meiner Arbeit, die Mittelaltermärkte. Hm. Und das baute sich immer mehr aus. Am Anfang, das war recht lustig, wollte ich das gar nicht, weil ich das falsche Bild von den meisten im Kopf hatte, wenn es um Märchen ging. Das ist für Kinder, das ist schwachsinnig, das ist viel zu infantil. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass Märchen komplett anders sind und eine ganz andere Welt, als wenn man es einmal von den Gebrüdern Grimm befreit und von diesem, von der falschen Sicht, die wir in unserer Kindheit von Märchen eingebläut bekommen oder vielleicht auch von Disney, dann hat man bei Märchen einfach eine sehr alte Literaturgattung mit allen Genres, die man haben kann. Von Gewalt bis hin zu Sex ist alles dabei. Und natürlich auch hier und da was für Kinder. Ich erzähle meistens nicht für Kinder. So bin ich dazu gekommen und das hat sich irgendwie ausgearbeitet, dass ich, obwohl ich dann mein Studium beendet habe, also theoretisch wäre ich Lehrer oder könnte Lehrer werden, bin dann aber selbstständiger Künstler geblieben. Und in meinem Repertoire sind momentan um die 250 Märchen.
Okay, krass. Da bist du auch dann, wie oft bist du da so unterwegs? Also im Sommer wahrscheinlich mehr, je nachdem, ne? Schätze ich, Mittelaltermärkte.
Im Sommer bin ich eigentlich im Wochentakt unterwegs. Also ich habe so 20, 25 Auftrittswochenenden. Je nachdem, wie sich das momentan... Also ich bin in so einer Umbruchphase. Das ist auch mal sehr spannend. Ich mache das Ganze jetzt seit über 15 Jahren. Mhm. Und dann kam ein Jahr, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich so langsam den Stand erreicht, dass man davon leben kann. Davor hat man davon halt überlebt. Und dann kam 2020 und irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr aufzutreten in diesem Jahr. 2021 hatte ich auch keine Lust aufzutreten. Und dabei habe ich dann mit YouTube angefangen. Und das ist dermaßen durchgegangen, dass ich mittlerweile von YouTube genauso gut verdiene wie beim Erzählen. Deswegen wird sich zeigen, was die Zukunft so gibt. Also ich bin gerade in so einer Umbruchphase und Orientierungsphase. Wo geht das weiter? Wo geht das hin?
Ja, sehr cool. Das YouTube-Kanal werden wir natürlich hier unter der Folge direkt verlinken. Lass da mal ein Abo da und guck da rein. Du bist auch live ab und zu, ne?
Ich bin auch, also bei YouTube, das klingt immer so hart, bei YouTube brauche ich keine Subscriber. Der Kanal ist groß genug. Die Leute, die da das Richtige eingeben oder suchen, die werden es finden. Twitch bin ich gerade im Aufbau, da bin ich noch recht winzig und ich mache tatsächlich das Einzigartige auf Twitch. Ich erzähle Märchen. Also es ist ein reiner Laberkanal. Der allerdings, die Leute, die darüber stolpern, die bleiben da meistens kleben. Warum auch immer.
Boah, ich habe jetzt gerade, wenn wir da jetzt über Twitch reden, ist komplett off-topic, aber ist mir gerade komplett ins Gedächtnis geschossen. Es gibt da also ich kenne da einen Channel, der ist relativ klein, das Badenhaus oder Badehaus. Und da sitzt dann immer ein Typ, der auch eine Mittelaltergewandung hat mit seiner Gitarre und der spielt dann Gitarre und singt dann dazu. Und einfach Songwünsche. Also auch so richtig alte Folklieder, wie man sie sich gerade wünschen kann. Und ich habe das gerade so auch ein bisschen irgendwie bei dir im Kopf, dass du dann da sitzt und dann ein Märchen erzählst.
Aber der Typ heißt Andi?
Das stelle ich mir richtig gut vor.
Den Typ, den du meinst, der heißt Andi.
Ah, interessant. Und
die Mittelalter-Szene ist klein, man kennt sich.
Und sehr wild.
Ja, theoretisch. Also ich kann dir jetzt 3, 4 Kanäle nennen, die auch entweder reine Musik machen. Wie gesagt, Märchen, das bin nur ich. Auch international habe ich noch keinen gesehen, der frei erzählt. Normalerweise braucht man auch das Publikum. So als kleinen Exkurs, ich führe gerade wieder ellenlange Monologe. Wenn ich zu lang labere, müsst ihr da reingerätschen.
Alles gut. Sehr gern, dafür bin ich da. Wie gesagt, dein Name ist selbsterklärend, hast du selbst gesagt.
So, es gibt ja immer die Frage, was sind überhaupt Märchen? Das ist so ein Begriff, viele haben das schon mal gehört, aber keiner weiß tatsächlich, was sich dahinter verbirgt. Und das erste Paradoxe ist, wenn wir Märchen lesen, machen wir das Erste, was man mit einem Märchen nicht machen sollte. Da hat das irgendjemand aufgeschrieben. Märchen sind eigentlich mündlich tradiert. Das ist das Kern, der Kernpunkt eines Märchens. Es wurde erzählt, es lebt, es verändert sich pro Erzähler und je nachdem, welche Rezipienten dabei sind. Und dies ist relativ einzigartig. Vorgelesen wird hier und da immer auf Twitch, dann und wann auch problematisch, wenn es um Copyright-Rechte geht, was da manchmal gelesen wird. Erzählt, noch keinen erlebt. Also das ist gerade allgemein eine Nische, ist ein aussterbender Beruf. Mal sehen, was da so noch wird. Ich bin gespannt. Twitch ist, wie gesagt, Neuland für mich.
Sehr gut, ja. Machen wir auch natürlich unter die Folge hier.
Sehr gut.
Da auch gerne mal rein.
Ich finde es ja richtig spannend. Also auch, du hattest das eben so wunderschön umschrieben, dass du in genau 2 Jahren kurzweilig keine Lust hattest aufzutreten. Aber so diese digitalen Kanäle, in die man dann doch getrieben wird, bieten ja doch eigentlich auch schon einen wunderbaren Nährboden für das ganze Thema oder für sowas einfach dann weiterzuführen. Wobei natürlich die Märkte an sich doch schon nochmal eine ganz andere Welt sind. Also das ist ja auch wunderschön, wenn die dann immer nochmal durch auch Menschen wie dich so wunderschön mit Leben gefüllt werden.
Erstens danke und zweitens jein. Also das Digitale, jetzt wer da zuhört und der sehr festen Überzeugung ist, dass die digitale Welt dafür gesorgt hat, dass die Künstler durch die Corona-Zeit gut durchgekommen sind. Nein, 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 so gar nicht. Einige werden sich vielleicht noch an die ersten Wochen entsinnen, als dann die ganzen Online-Konzerte da waren. Da hatte man Zuhörer oder da hatten die großen Tiere Zuhörer. Die kleinen Künstler, die tatsächlich, wie du so schön sagst, die Märchen, die Märkte beleben, die haben damit nichts gemacht. Und der Großteil hat auch vielleicht eine Kunstform, die du nicht einfach so online darstellen kannst. Jongleure oder Feuerspucker.
Ja. Ja.
Normalerweise Geschichtenerzähler auch nicht. Ich brauche theoretisch, du hast meinen Live-Auftritt gesehen, ich brauche Publikum, welches ich ansprechen kann, mit dem ich spielen kann, weil ich halt mit dem Publikum zusammen etwas mache. Und wenn du nur eine Kamera hast, dann ist diese Immersion unendlich schwierig. Das ist eher wie ein Theaterstück, das ist eine ganz andere Kunst. Wenn ein, zwei schon mal auf einer tatsächlichen Theaterbühne gewesen sind, das ist ein komplett anderes Gefühl. Du siehst dein Publikum gar nicht. Du sprichst mit niemandem. Du bist vor einer schwarzen Wand. Und genauso gnadenlos ist die Kamera. Und die Menschen haben halt sehr schnell diese Kleinkünstler verlassen. Dass ich mit den Hörbüchern so ein Glück hatte und genauso muss man das sehen, da kann man nichts machen. Also was immer ich da gemacht habe, ich habe da was Gutes irgendwie hinbekommen, dass da ein paar tausend Leute mir täglich zuhören. Warum auch immer, ich beschwere mich nicht. Aber die meisten haben das halt nicht geschafft. Also unglaublich viele Kollegen, die ich kenne, die in der Zeit einfach keinen Cent verdient haben.
Ja, das ist natürlich dann letzten Endes doch bitter. Wo du gerade sagst, mit dem Publikum spielen, Das habe ich noch richtig bildlich vor meinem inneren Auge bei der zweiten Geschichte. Da hattest du dir, glaube ich, ein kleines Mädel rausgesucht, das permanent Rede und Antwort stehen musste. Aber ich weiß halt nicht mehr, um welche Geschichte es ging. Aber ich habe es quasi bildlich vor mir. Das fand ich recht schön, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Das mache ich eigentlich immer. Also, dass ich je nach Geschichte mir irgendwelche Menschen raussuche. Das Publikum ist schon Teil der Geschichte und wichtig dafür. Wie gesagt, ansonsten könnten Leute einfach ihre Märchen vorlesen und dann bräuchten sie mich nicht. Das ist immer so diese eigene Würze, dass du das Märchen komplett selbst interpretierst.
Aber jetzt über 250 Märchen, hast du eben gesagt. Da hast du ja bestimmt aber auch eine riesige Fülle, wo du dir die alle herziehst, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt mal so überlegen würde, ich glaube, ich würde vielleicht maximal, wenn überhaupt, auf 20 kommen. Und ich glaube, das ist schon viel zu viel. Also die ich vielleicht maximal vom Namen oder vom Titel her kenne. Weiß aber auch nicht, was da alles drunter fällt.
Also als solches, das Märchenbuch, was, glaube ich, die meisten kennen, ist ja das KHM, also das Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Ja. Da sind 220 drin. Wenn du die 12 gelöschten dazu nimmst, jetzt kleine Matheaufgabe, 232. Allerdings erzähle ich keine Brüder Grimm, aber nur damit Menschen mal wissen, wie viel Märchen es eigentlich in der näheren Umgebung gibt.
Ja.
Da du mein Zimmer nicht siehst, hinter mir sind 4 Regale voller Bücher. Und 2 davon sind ausschließlich Märchenbücher. Und ich ziehe mir die eigentlich immer aus den, also die bekannten Sammlungen finde ich mittlerweile langweilig. Ich möchte ja Märchen erzählen, die Menschen nicht kennen.
Ja.
Ich möchte ja nicht wieder, ne, da sind wir bei Kinderbespaßer, ich möchte jetzt nicht mal wieder den Froschkönig erzählen. Oder das Mädchen mit den Schwefelhölzern, auch wenn Hans Christian Andersen ein Genie war, aber dennoch, ne, das sind Märchen, die man kennt. Das kann man zu ganz gewissen Situationen machen. Ansonsten mag ich es, Menschen zu überraschen und Dinge zu erzählen, die man halt nicht kennt. Und dann ist man abseits von den normalen Märchensammlern unterwegs. Und da das findet man in antiken Buchhandlungen relativ viel, auf Flohmärkten oder dank meines Studiums weiß ich auch, wo ich zu suchen habe. Ich habe ja das passende Fach studiert. Da hat man einen unendlichen Schatz, weil jedes Land auf diesem Planeten hat eine eigene Märchenkultur. Und du kannst bei jedem Land, du wirst nie sagen können, dass du die Märchen des Landes kennst, weil es einfach endlos ist. Das ist das Schöne an Märchen.
Das ist wirklich das schön.
Glaube ich. Ja, das ist schön.
Also es ist zum Kotzen, weil du nie sagen kannst, ich kenn's. Das ist so immer das Traurige bei Literaturwissenschaft. Egal wie viel du liest, du wirst nie genug gelesen haben. Es gibt da einfach kein Ende.
Gut, da bist du aber auch in eine gute zweite Schiene jetzt reingekommen. Du kannst halt auch bei YouTube und bei Twitch nicht alles kennen, egal wie lange du das machst.
Es ist schlimmer geworden. Es gibt da draußen Millionen Kanäle, von denen man noch nie gehört hat.
Ja.
Es ist halt ein riesiger Sumpf.
Ja, klar. Aber ja, da hast du ja zwei Themen, die auf jeden Fall, da hast du nie alles gesehen zumindest. Sowohl bei den Märchen als auch im Internet, das ist doch schon mal super. Ich hoffe, ich bin nicht ganz falsch informiert, aber du hast doch, glaube ich, für heute was dabei.
Vorbereitet habe ich nichts. Aber okay. Ich kann was erzählen. Also,
das wäre klasse.
Wir hatten das so im Gespräch, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ich dachte, jetzt kommt tatsächlich ein Schlachtplan, dass ihr da Fragen hättet und mich löchert. Oder wir mehr über Tolkien sprechen, ist immerhin ein Tolkien-Podcast.
Können wir gerne alles machen. Wir sind da immer sehr spontan, muss man
ja,
sagen.
Ja, wir haben aber eigentlich nie einen wirklichen Schlachtplan.
Und wir haben schon mal 6 Folgen oder so über verschiedene Schlachten gemacht. Nicht mal da haben wir einen Schlachtplan.
Das stimmt. Das ist ja so ein bisschen Segen und Fluch bei uns zugleich. Ich könnte sagen, wir leben so nach der Devise, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Das kenne ich von meinem Twitch-Kanal. Das ist mittlerweile auch nur, wie gesagt, Laberei. Und immer wenn dann ein paar Subs reinkommen oder ähnliches, erzähle ich halt Märchen. Aber ansonsten wird über Gott und die Welt regiert. Aber ich dachte, weil das halt Wetterspitze heißt, hättet ihr da spezielle Dinge oder sonst was. Oder wir unterhalten uns über die Tolkien-Tage, das weiß ich alles nicht. Ich bin da sehr flexibel. Also ich könnte ein Märchen erzählen, das ist, wie gesagt, gar kein Problem, wenn ihr daran Interesse habt.
Ich oder ihr... Also wenn du schon so fragst, um das Bild hier mal zu schließen, ich glaube, jeden, den wir jetzt bisher auf den Tolkien-Tagen kennengelernt haben, haben wir dann auch gefragt, wie er sich so persönlich fand und was so das, die persönlichen Highlights sind. Da darfst du gerne auch mal deine Sichtweise uns noch zum Besten geben.
Das, je nachdem, wann ihr das Märchen jetzt haben wollt. Wollt ihr das als Abschluss haben, damit ihr irgendwann kürzen könnt? Und wir reden davor rüber.
Wir kürzen sowieso nicht sonderlich.
Nee, das bleibt alles. Das ist alles so gut, wie es ist. Nee, ich würde sagen, wir machen das Märchen zum Schluss. Dann machen wir jetzt noch ein paar. Reden wir jetzt noch ein bisschen so und über Gott und die Welt und dann geht's ins
Märchen. Über Gott und die Welt.
Oder auch eventuell über die Tolkien-Märchen, weil ich bin ehrlich, ich kenne kein einziges und. Gibt's da eine Sammlung, irgendeine Empfehlung, eine Literaturempfehlung, wo man sich da mal was bestellen kann, um die mal durchzulesen?
Die meisten. Unter dem Sammelbegriff Fantastische Geschichten wurde von dem Sohn von unserem John Rule mal was zusammengefasst. Ansonsten, wenn man den Schmied von Großholzingen eingibt, da findet man meistens was. Manchmal auch gerne den Elbenstern genannt. Für die Menschen, welche die angelsächsische Sprache mögen, ist das entweder The Great Cake oder The Smith of Wooden Major. Was auch einer der bekanntesten und tatsächlich gemäß Tolkiens Definition einziges Märchen ist. Das ist der Elbenstern, das ist, wie gesagt, der Schmied von Großholzingen. Was halt darum geht, das ist ein sehr klassisch englisches Märchen. Bei englischen Märchen haben wir sehr viel das Feenvolk. Aus dem später dann auch die Elfen wurden. Sehr abgewandert. Also die, je nachdem, ich möchte jetzt nicht zu tief in Tolkien-Lore reingehen, da könnte man stundenlang drüber philosophieren, warum die Welt von Tolkien so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Er hatte ursprünglich mal vor, eine englische Sagenwelt zu erfinden, die er am liebsten mit der nordischen Mythologie kombinieren wollte. Und er hatte das große Problem, dass da ein ganz großer Sack war, welcher in der Zeit für Europa und die komplette Welt eigentlich die nordische Mythologie so pervertierte, dass man sie nicht mehr gebrauchen konnte. Und das waren einfach die Nazis, die das ganze System für sich in Beschlag genommen haben. Aber dennoch ließ er sich davon nicht abbringen. Und die Liebe der nordischen Mythologie sieht man in Mittelerde eigentlich überall. Also jeder, der die Edda mal gelesen hat oder grob kennt, wird mindestens bei den Zwergen jede Menge davon drin sehen. Und die Liebe zu Elfen sieht man ebenfalls. Also die Elfen im wirklichen Sinne, nicht wie Tolkien sie benutzt hat. Diese kleinen, lustigen Menschen mit Flügeln, die manchmal auch groß sind, das ist in englischen Märchen sehr unterschiedlich, ist halt ein Elfenvolk, unsterbliche Wesen, welche eigentlich in einer anderen Welt leben und immer wieder zu uns reinkommen, aber so eine arge, magische Anderswelt haben. Da haben wir auch wieder ein ziemlich normales keltisches Motiv einer Anderswelt. Langes Thema. Und das ist für Tolkien ein Märchen, wenn es um das Feenwesen geht oder um Menschen, die in eine Anderswelt, in eine Feenwelt gehen. Und beim Schmied von Großholzing passiert genau das. Ein kleiner Junge findet einen lustigen Stern in einem großen Kuchen und kann seitdem mehr sehen als der Normalsterbliche. Und irgendwann sieht er den Eingang für die Elfenwelt, für die Feenwelt, geht hinein und erlebt dort halt mehr als der Normalbürger, benimmt sich anders und so weiter. Das kennen wir alles von Menschen, die den Ring hatten oder die mit Elfen bei Tolkien Kontakt hatten. Dieser Kontakt zu den unsterblichen Wesen, welche dafür sorgen, dass sie auf dich abfärben.
Absolut interessant. Das ist eine ganz neue Sichtweise. Das ist wundervoll. Bildungsauftrag für heute auch wieder erfüllt.
Super. Dann liest mein Lieblingsmärchen von ihm ist Bauer Giles von Ham. Oder wie es so schön heißt, Egidio Aenobarbus Agricola de Hamo. Julius Agricola de Hamo.
Marc, hast du mitgeschrieben?
Ja.
Egidio Aenobarbus Julius Agricola de Hamo. Der einfach eines Tages einem Riesen begegnet, der auf seinem Landgut ist, den er zufällig als absichtlich mit seinem Gewehr, mit seiner Büchse trifft. Das interessiert den Riesen nicht. Der denkt, er wurde von einem Moskito geschossen, dreht sich aber dennoch um, weil er zu Hause in seiner Höhle einen Kochtopf hat und Angst hat, dass der durchbrennen könnte. Und irgendwann erzählt der Riese von diesem wunderschönen Reich mit den fetten Grünen und den großen Wäldern und ein Drache ist interessiert und kommt da halt hin. Und da der König feststellt, ey, wir haben einen Riesentöter in unserem Land, da ist ein Drache, hier, geh mal hin. Und das Märchen ist voller Witz und Charme. Man kann das ein bisschen vergleichen, die ersten Kapitel von Der Hobbit sind sehr, sehr märchenhaft. Es taucht selbst ein redender Fuchs auf und mit sehr viel Humor geschrieben. Das ist der große Unterschied zu Herr der Ringe. Und der Bauer Giles von Ham ist einfach nur witzig. Es ist voller Humor. Manchmal muss man dafür ein bisschen Latein können, um alles zu verstehen. Hier und da vielleicht auch zwei, drei Märchen kennen, aber allgemein ist das sehr leichtfüßig. Das komplette Gegenteil von Herr der Ringe. Dort zeigt er, dass er leichtfüßig und schön schreiben kann. Kann ich nur empfehlen. Deswegen macht es Spaß. Und die wenigsten Menschen wissen halt, was Tolkien sonst noch gemacht hat. Die kennen ja nur Herr der Ringe. In der heutigen Zeit nicht mal mehr, dass sie die Bücher gelesen haben. Die kennen die Filme. Gegebenenfalls die Computerspiele. und da haben wir schon ein ganz großes Wissensproblem. Also Tolkien hat eine Menge gemacht. Wo wir bei Märchen sind, Tolkien hat auch einen Aufsatz über Märchen geschrieben. Und über seine Definition, was er davon hält, bla bla bla. Der hat eine ganze Sache gemacht, als wäre es ein Dozent der Literaturwissenschaft gewesen.
Was so alles an uns vorbeigegangen ist, Marc.
Ja, das mit Literaturwissenschaften, das wussten wir ja. Aber was er da explizit geschrieben hat, das ist auch wieder Lehrauftrag, auch für uns erfüllt.
Ha. Irgendwofür war mein Studium doch gut.
Ich wünschte, ich könnte das behaupten.
Was hast du studiert, so aus purer Neugierde?
Sportevent und Medienmanagement und Medienkommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt Sportmarketing.
Marketing kann man heutzutage überall gebrauchen.
Ja, aber ich glaube, das Wissen hätte man sich auch alles leichter aneignen können.
Aber man braucht dämliche Titel, das ist heutzutage so wichtig, dass man einfach große Titel haben kann, um sich irgendwo zu bewerben. Aber zur zweiten Frage, die Tolkien-Tage sind für mich tatsächlich eine der schönsten Veranstaltungen im Jahr. Mit dem friedlichsten Publikum, dem neugierigsten Publikum. Kaum woanders könnte ich, also nicht nur, dass ich Tolkien-Märchen natürlich nicht auf dem Mittelaltermarkt erzähle, denn die sind nicht mittelalterlich. Aber die Länge, dass ich eine Stunde einfach mal Menschen etwas erzählen kann, das ist so selten geworden heutzutage. Und nein, das liegt nicht an TikTok für alle Menschen, die gerade eine Schubladenpsychologie auspacken wollen. Das liegt einfach an der Geschwindigkeit unserer kompletten Zeit. Dass man es schon schwierig hat, wenn Menschen dir eine halbe Stunde zuhören. Und tatsächlich bei Märchen, das ist anstrengend. Also du musst halt deine Fantasie benutzen und dann auch dich auf die Geschwindigkeit des Erzählers einlassen, anders als bei Büchern. Und das ist bei den Tolkien-Tagen tatsächlich so ein Novum. Du hast da Menschen, die einfach akzeptieren, ja, jetzt sitzen wir hier eine Stunde, entschleunigen komplett. Das hast du nicht überall.
Ja, das stimmt. Da hat jede Ecke so in gewisser Art und Weise so seinen eigenen Vibe. Also auch wenn du hinten mal durch den Düsterwald marschierst, gibt es ja auch diese einen oder also diese kleinen Stände, ich glaube auch kleinen Fraktionen. Das ist schon wunderschön. So, jeder macht so sein eigenes Ding, aber alle machen so zusammen ein ganz großes.
Ja, das ist das Einzigartige in dieser Convention und die wird ja noch größer. Also es wird sehr, sehr spannend, was in Zukunft mit den Tolkien-Tagen passiert. So, allein wenn ich sehe, was in den letzten 5 Jahren daraus wurde, das ist schon sehr, sehr cool. Die Aufbauten sind grandios. Die Liebe, also man erkennt auch die Liebe der Menschen für die Thematik, die das aufbauen.
Ja, da hatten wir ja auch das Vergnügen, jetzt doch auch schon den einen oder anderen kennenzulernen und auch hier immer mal wieder zu Gast zu haben. Grüße gehen raus an der Stelle. Und Marc, weißt du, was mir auch gerade noch mal einfällt?
Nee.
Wir haben immer noch keine Zeltplatztickets geholt. Ich glaube, nee. Wir müssen, wir sagen das jetzt schon, glaube ich, das ist die dritte Folge, in der wir da uns dann nochmal dran erinnern. Wir schlugen sie.
Ich glaube, Sebastian schrieb letztens, dass der Freitag so oder so schon ausverkauft ist. Von den Tolkien-Tagen.
Freitags gehen wir eh nicht. Freitags waren wir dieses Jahr auch nicht.
Und ja, also wenn wir zelten mag, dann nehmen wir alles mit.
Die Zeltplätze, das würde ich, also da würde ich tatsächlich jetzt schon buchen. Das ist unglaublich, wie schnell da die Karten weggehen.
Ja, das stimmt. Da wurde schon aufgestockt. Da wurde schon das zweite Feld dazugeholt jetzt.
Aber wie gesagt, es wird ja auch immer größer. Also mittlerweile haben wir 2 Jahre hintereinander es gehabt, dass die Tolkien-Tage ausverkauft waren. Für ein doch schon relativ spartiges Thema.
Ja, und sich, glaube ich, größentechnisch sogar verdoppelt haben. Zumindest bei dem, was wir jetzt mitbekommen haben.
Nicht vom...
So circa. Ich glaube, das waren ja letztes Jahr insgesamt 5.000, dieses Jahr 10.000 Besucher, so in dem Dreh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Die Besucherzahlen habe ich gar nicht im Kopf. Das ist.
Weiß ich auch gar nicht.
Da bin ich raus. Ich das weiß immer nur. Ich
zumindest.
Liebe Tolkien-Gesellschaft, gerne Bezug nehmen.
Haut die Zahlen raus.
Oder bevor Steuerberater von der Tolkien-Gesellschaft. Das könnt ihr euch aussuchen.
5 Leute waren da. 5.
Ja.
Ja.
Nee, ich wollte sagen, ich glaube, wenn wir sonst keine Fragen an dem Stelle haben, wir können ja am Ende doch noch ein paar Fragen stellen, falls es da was einfällt. Sollen wir zum Märchen übergehen? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, vor allem, weil ich ja noch nichts von dir gehört habe. Janik hat ja schon was gehört von dir. Ich bin äußerst gespannt.
Ich stelle mich auch als Publikum zur Verfügung jetzt.
Ach, das ist, ich sehe ja keinen Chat. Da, also beim Twitch ist es mittlerweile, beim Twitch, ich und Sprache. Auf Twitch ist es tatsächlich so, dass ich dann auch teilweise auf den Chat eingehe, je nachdem, wie ich mit der Geschichte voran bin. Aber da haben wir jetzt tatsächlich den Punkt, den ich gerade nannte. Das, was wir jetzt machen, das ist so, als wäre ich auf der Bühne, weil ich ja kein Publikum sehe. Das heißt, da muss ich auch anders erzählen, als das, was du kennst, logischerweise. Das, was sich nicht geändert hat, ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich erzähle. Das überlasse ich euch. Wollt ihr... Also,
wenn du magst, können Marc und ich uns auch hier eine Kamera anmachen. Wir sind ja hier im Discord am Aufnehmen. oder wir machen tatsächlich einen Chat. Hier gibt's doch bestimmt, der Discord hat doch bestimmt Funktionen. Marc, du kennst dich doch aus. Gibt's hier einen Chat?
Ja, bis wir das hinbekommen, dass ich euch sehe, ist dann haben wir schon 22 Uhr, meine Freunde. Das geht auch so. Sehe ich da gerade ein Bild? Ah! Hallo!
Das ging schnell, ne?
Den ersten langhaarigen Bombenleger sehe ich schon.
Ja.
Immer diese klischeehaften Menschen.
Furchtbar.
Ganz kurz einen Augenblick, wenn ich jetzt meine Cam schalte, mal sehen, ob du mich dann siehst.
Garantiert, schätze ich. Sind ja im Channel. Oh, beide gleichzeitig. Wahnsinn.
Einen wunderschönen guten Abend. So, ich habe immer noch... siehst du hinter mir die Regale mit den Büchern, wenn du dich entsinnst. Ihr frugt ja.
Was
ihr
sind
frugt
sie? Ja.
Da sind einige davon. Es geht da noch weiter, es geht da noch weiter. So, egal. Wollt ihr was Lustiges oder wollt ihr was Ernsthaftes?
Marc, such du aus.
Ich würde was Ernstes nehmen.
Du willst was Ernstes nehmen. Ich hasse solche Menschen. Soll es eine Moral haben? Also möchtest du etwas lernen? Oder soll das eher so seichte Kunst sein?
Seicht.
Ernst und seicht.
Seichte Kunst. Ernst und seicht.
Traurig?
Oder?
Ich überlege gerade. Traurig oder moralschwanger?
Janik?
Ich bin so froh, dass ich dir die Entscheidung überlassen habe.
Komm, dann gehen wir ins Traurige.
Also, wir haben ernst, seicht, traurig. Ausgesucht von Marc.
Wichtig bei mir zu wissen, ist, dass bei mir Geschichten immer mit 3 heilig-magischen Worten anfangen, die ihr alle kennt. Als ganz nebenbei, so als Einwurf, es ist falsch. Märchen fangen nicht alle mit diesen 3 Worten an, die wir alle im Kopf haben, wenn wir das Wort Märchen hören. Dann haben wir ja so ganz 3 Worte, die ihr gleich unisono sagen werdet. Selbst der Froschkönig, wir hatten das ja, und wenn es schon das erste Märchen in den Kinder- und Hausmärchen ist, fängt an mit aus einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Das ist mir scheißegal. Bei mir fangen Märchen mit 3 Worten an. Ihr kennt sie, ihr sagt sie, ich trinke.
Es war einmal.
Das war 50%, der Rest überlegt noch, ist egal.
Hast du ja schon gesagt so.
Vor langer Zeit, meine Freunde, da lebte einst ein Steuereintreiber. Und dieser Steuereintreiber, das war nicht irgendein Steuereintreiber, das war ein guter, ein ehrlicher Steuereintreiber. Müsst ihr euch vorstellen, ist ein Märchen. Und da schon zur damaligen Zeit es so selten war, dass es ehrliche Steuereintreiber gab, dachte der Kaiser sich, es kann nicht sein, dass der irgendwo in einer Provinz versauert. Dieser Steuereintreiber muss der kaiserliche Steuereintreiber selbst sein. Und er beförderte ihn zum höchsten Beamtentum. Seine Frau war jetzt zwiegespalten. Natürlich war sie zum einen sehr stolz und sehr froh auf ihren Mann, der ein so hohes Amt hatte. Auf der anderen Seite, sie war gerade in anderen Umständen. Und sie war sich nicht sicher, ob ihr Mann es schaffen würde, zur Geburt des Kindes da zu sein. Das Kind, was sich beide so sehr gewünscht haben. Und jetzt brauchen wir eine kleine geografische Einsortierung, damit ihr euch vorstellen könnt, wie lang die Reise des Mannes gedauert hat. Denn dieses Märchen wurde auf einer kleinen Insel geschrieben. Inselstaat, bisschen östlich, ein, zwei Leute von euch kennen den Namen. Die Insel hieß Japan. Und ihr könnt euch vorstellen, dass zur feudalen Zeit, wenn der Steuereintreiber persönlich durch jede Stadt, durch jedes Dorf ziehen muss, das könnte ein wenig dauern. Und er verabschiedet sich von seiner Frau. Sie küssen und herzen sich und der Mann macht sich auf den Weg. Und natürlich hatte die Frau recht. Zur Geburt ihrer Tochter, wie sich herausstellte, war der Mann nicht da. Und es war noch schlimmer. Er erlebte ihren ersten Geburtstag nicht, verpasste den zweiten und auch beim dritten war er nicht da. Erst als sie 6 Jahre alt war, kam er wieder zu seinem Heimatdorf. Er begrüßte seine Frau und zum ersten Mal sah er seine Tochter, sein Fleisch, ein Wesen, was er so liebte und noch nie gesehen hat. Und er stellte fest, egal wie viel Geld er bekommen hat, egal was er verdient hat, es ist es nicht wert, denn Zeit ist so wichtig und diese 6 Jahre bekommt er nicht wieder. Für die Männer da draußen, die Überstunden machen, in 20 Jahren sind die einzigen Wesen, die sich daran entsinnen, dass ihr jeden Tag 15 Minuten zu spät kam, eure Kinder, nicht euer Chef. Aber als guter Mensch, wenn man Frauen lange nicht gesehen hat und wieder besucht hat, hatte er natürlich Geschenke dabei. Für seine Tochter eine Perlenkette aus schwarzen Perlen. So einzigartig wie sie selbst. Für seine Frau hatte er etwas in einer kleinen marmornen Schachtel. Und neugierig schaute sie hinein und sie sah in Tränenform eine silberne Platte. So vollkommen punziert, so kunstfertig, dass der Garten, der darauf abgestellt war, lebend wirkte. Und sie fast sehen konnte, wie der Wind durch die Bäume raschelt und die Vögel sich bewegen. Der Mann lächelte und sagte, das wahre Geschenk siehst du erst, wenn du die Scheibe umdrehst. Zitternd griff sie hinein und drehte sie um. Auf der Rückseite nun, da war die Silberplatte vollkommen eben, vollkommen poliert. Nicht die kleinste Unebenheit war zu finden. Jeder Lichtstrahl, der auf sie traf, wurde vollkommen zurückgeworfen. Jetzt denken sich einige, umschreibe ich gerade da lyrisch einfach einen Spiegel? Ja, allerdings, zu der Zeit, meine Freunde, war ein Kagami, so heißt das Ganze auf Japanisch, so selten, dass kaum jemand je einen gesehen hat. Und so wie dieser verarbeitet war, war er mehr wert als das Haus, in dem die beiden wohnten. Wahrscheinlich teurer als das komplette Dorf. Und die Frau? Die Frau sah sich zum allerersten Mal genauso wie jeder andere Mensch sie auch sah. Nicht verzerrt in einer Pfütze oder in einem stillen See. Und ihr fiel auf, dass die Menschen recht hatten. Sie war wunderschön. Sie war vielleicht die schönste Frau, die sie je gesehen hat. Die schönste Frau in diesem Dorf auf jeden Fall. Das dauerte gar nicht lang. Da stand sie morgens ein bisschen früher auf, um sich die Haare zu machen. Dann dauerte es gar nicht lang, da stand sie noch früher auf, um sich das perfekte Kleid herauszusuchen. Gar nicht lang davon stand sie noch früher auf, um sich zu schminken, um ihre Vollkommenheit zu unterstreichen. Sie hörte auf, in dem Dorf herumzuspazieren, sie flanierte. Sie suhlte sich in dem Lob der Menschen, meine Freunde. Und sie stellte fest, dass ein ihr bis zu dem Zeitpunkt unbekanntes Gefühl in ihrem Herzen breit macht. Eitelkeit. Und sind wir ehrlich, eitel? Eitel möchte ja niemand von uns sein, nicht wahr? Und sie überlegte, was sie denn machen könnte. Solange dieser Spiegel in ihrem Haus ist, ist die Versuchung zu groß. Sie wird hereinschauen, sie wird versuchen, sich zu verbessern. Wegwerfen konnte sie es nicht. Es ist ihr ein so wertvolles Geschenk von ihrem Mann gewesen. Und sie hatte eine Idee. Sie nahm Jutetücher, wickelte das Kagami eingepackt in der marmornen Schachtel ein und schob es unter ihr Bett. Aus den Augen, aus den Sinn, nicht wahr? Anders als bei uns funktionierte es bei ihr. Und die drei hatten ein wunderschönes Leben. Die Jahre gingen einher, die Tochter wuchs heran, sie erblühte. Und das passiert oft. Sie wurde wie ihre Mutter. Sie sah ihr so ähnlich. Sie war eine wunderschöne Frau. Jetzt haben wir etwas sehr Gemeines. Denn die Zeit bleibt ja nicht bei der Tochter stehen. Und während die Tochter erblühte, verwelkte die Mutter. Eines Tages kam eine schwere Krankheit und sie lag im Sterbebett. Ihre Tochter daran, von Tränen aufgelöst. Sie konnte doch nicht zulassen, dass ihre Mutter stirbt. Die Frau, die ihr alles beigebracht hat. Die Frau, von der man behauptet, sie wäre ihr so ähnlich. Die Frau, die sie so sehr liebte. Und es brach der Mutter das Herz, ihre Tochter zu sehen, wie sie verzweifelt, ohne ihr helfen zu können. Und da fiel der Mutter etwas ein. Und sie sprach zu ihrer Tochter: Tochter, eines werden wir nicht hinbekommen. Die Zeit werden wir nicht besiegen. Ich werde irgendwann nicht mehr da sein. Allerdings, wenn du zu traurig ob meines Todes bist, wenn die Tränen dich regieren, wenn du keinen schönen Gedanken mehr fassen kannst, komm in mein Zimmer. Unter meinem Bett, da ist in Jute eingepackt ein kleines Schachtelchen. Und da drin befindet sich ein magisches Fenster. Und wenn du dort hineinblickst, werde ich dir aus der anderen Welt zulächeln. Und du wirst mich sehen und ich dich. Und ich werde mit meinem Lächeln dir die Schwere nehmen. Ich werde allerdings nicht so aussehen, wie ich jetzt aussehe. Alt und voller Falten und von der Zeit gemarkert. Sondern ich werde so aussehen, wie ich aussah, als du ein kleines Mädchen warst. Und ich jung und wunderschön. Und die Mutter starb. Es dauerte gar nicht lang. Da war es der Tochter so, als wenn sich der Himmel über sie zusammenziehen würde. Als wäre alles Schlechte auf jedem ihrer Schritte ihr Gast. Als würde sie durch ein Moor waten. Und die Tränen regierten sie und sie konnte keinen schönen Gedanken hegen. Da erinnerte sie sich an die letzten Worte der Mutter. Und sie ging in das Schlafzimmer und sie schaute unter das Bett. Tatsächlich, da war etwas in Jute. Sie packte es aus, sie öffnete das marmorne Kästchen und war verwirrt, als sie die silberne Platte sah. Und als sie sie umdrehte, sah sie ganz kurz traurige Augen, welche sich sofort aufhellten. Denn die Frau, die Augen, die kannte sie, die sie da sah. Sie sah ihre Mutter vor sich, die ihr entgegenlächelte und sie lächelte ihr entgegen. Und ein wenig des Schmerzes wurde ihr genommen. Und jedes Mal, wenn sie zu traurig war, ging sie in das Schlafzimmer der Mutter, schaute in das vermeintlich magische Fenster und ging lächelnd heraus. Das bemerkte natürlich ihr Vater. Neugierig frug er eines Tages, was sie da machte, und sie berichtete von einem magischen Fenster. Sie verwies ihn auf das Zimmer ihrer Mutter und er ging hinein, schaute in diesen Kagami, den er vollkommen vergessen hatte, sah seine grauen, trüben Augen und verwirrt sah er seine Tochter an. Und dann begann er zu lächeln. Denn diese Augen kannte er. Das waren die Augen seiner ehemaligen Frau, die er so geliebt hat. Und das Lächeln, jetzt so genauso, so lächelte sie auch damals. Und er merkte, dass ein Spruch, den wir so oft in verschiedenen Formen hören, doch wahr ist. Meine Freunde, es ist egal, was ihr seid, was ihr beruflich macht, wie viel Geld ihr habt oder nicht. Die Zeit können wir nicht aufholen. Selbst Götter verloren gegen die Zeit. Aber solange man uns in den Augen unserer Kinder wiedererkennen kann oder an den Gebäuden, die wir hinterließen, dass wir es irgendwie geschafft haben, nur die kleinste Spur im Sand der Zeit zu hinterlassen, können wir eine Menge machen, aber diesen Planeten nie wirklich verlassen.
Latsche, man hört es nicht, mein Mikrofon schneidet das raus, aber es war wirklich richtig, richtig gut.
Boah, ich fand's auch stark.
Richtig schön.
Vielen lieben Dank. Danke sehr, danke sehr, danke sehr.
Also für mich war es ja eine komplett neue Experience. Ich bin komplett baff, ich weiß gar nicht, was ich gerade sage. Ich könnte dir noch 2 Stunden zuhören jetzt.
Bitch, die Anderswelt, jeden Dienstag 22 Uhr, jeden Donnerstag 22 Uhr.
Perfekter Ort.
Ja, definitiv eine Empfehlung. Marc, wie gesagt, live in Action nochmal wesentlich schöner. Sag ich, wie es ist.
Glaube ich.
Ja, es fehlt halt an die Ebene, aber das, man macht halt im Internet das, was man da rausholen kann. Aber wie bei Musik ähnliches, wenn du eine richtige Bühne hast, nichts holt, gib dir diese Experience wieder.
Oh, du hast auch einen wunderschönen Zylinder an bei deinem Twitch. Ich hab dir gerade schon mal reingefolgt. Da bin ich
sehr dabei.
Sehr gerne.
Ganz klischeehaft habe ich das nächste Follower-Ziel bei 666 gemacht.
Also auf einem guten Weg.
Ja. Bis zum Ende des Jahres sollte da eine 1000 sein. Dann bin ich zufrieden. Dann habe ich 2-mal Dinge geschafft, die man nicht schaffen dürfte, vor allem nicht in meinem Alter.
Wir drücken die Daumen. Du hast auf jeden Fall mehr als verdient. Ey, das war wirklich sehr, 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 sehr cool. Vor allem.
Ich finde es schön, dass es eine japanische Geschichte war. Oder es war doch bestimmt eine japanische Geschichte. Ich schaue echt viele Animes und ich weiß nicht, ich kenne das ja jetzt nicht so, so im Detail wie du, aber ich finde das Storytelling von japanischen Animes wesentlich besser als unsere westlichen Seriengeschichten, die da heutzutage rumkursieren. Ich finde, das ist so eine andere generelle Sicht auf die Dinge und das Märchen fand ich auch schön.
Das Problem ist, die Japaner lieben deutsche Märchen. Vor allem in den 80ern, also als es ganz, ganz frisch war, das Animes, damals nannten wir das noch Mangas, wegen der Firma, die diese Filme vertrat, die Manga hieß, die von Iced Earth ein ziemlich geiles Intro hatte, Kleinigkeiten. Die benutzen sehr viel deutsche Märchen als Kulturpunkt. Also die gehen auch bei uns rein. Das, was, glaube ich, die meisten Menschen, die Animes mögen, was denen fasziniert, ist Eskapismus. Weil wenn wir ein Anime sehen, merken wir ziemlich schnell, ob das die Schuluniformen sind oder ob das Fuchsgeister sind oder was auch immer man da gerade schaut. Man ist in einer anderen Welt als unserer westlichen. Und das ist schon so dieser erste Schritt zur Flucht, zum Eskapismus, was man ja gerne sagt, wofür Geschichten da sind. Und jetzt schließen wir mal auf Tolkien zurück. Tolkien wurde sehr angegriffen, dass seine Geschichten genau das machen. Sie sind ja rein eskapistischer Natur. Wenn man den Hobbit gelesen hat, da geht es nicht darum, dass du groß eine Moral hast. Da geht es um einen kleinen, lustigen Hobbit, der mit Zwergen auf dem Weg ist, um einen Drachen zu töten. What the hell? Also ein Fast-Märchen ist natürlich eine Fantasy-Geschichte. Aber genau das war Tolkien wichtig, dieses Eskapistische. Und das bekommst du nirgends besser hin, als wenn du einfach das Setting änderst. Das liebe ich an Tausend und eine Nacht. alleine das Setting des Orients, dass Menschen anders gekleidet sind, dass sie andere Hosen hatten, dass sie Turbane haben, fliegende Teppiche, die du in der westlichen Kultur nicht hast, hat genau das, dass das Publikum denkt oder dass auch der Leser sofort merkt, ich bin nicht mehr hier zu Hause.
Ja, ist ja auch so ein, Freizeitpark-Ding, würde ich sagen. Also so langsame Bahnen, wo man durchfährt, da fährt man nicht durch ein Großraumbüro, in dem gerade telefoniert wird, sondern da fährt man durch Piratenwelt oder durch eben Tausend und eine Nacht. Das ist ja dasselbe Prinzip, da will jetzt auch keiner ein Märchen hören, wie einer morgens aufsteht, einen Kaffee trinkt, zur Arbeit geht und wieder heimgeht und eine Serie schaut.
Das wäre auch kein Märchen.
Ja.
Also bei Märchen, du brauchst keine Magie.
Ja. Ja.
Da sind wir bei, wo ich gegen Tolkien wettere. Tolkien hat sie definiert als Fairy Tales. Logischerweise im Englischen arbeitet man mit anderen Worten und bei Fairy Tales, da drängt sich ein Wort auf. Feengeschichten.
Ja.
Es müssen also Feen vorkommen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Märchen brauchen keine Magie. Meistens haben sie Magie, die selbstverständlich da ist. In dem, was ihr gerade gehört habt, war auch keine dabei. Also du brauchst diese Magie nicht. Märchen ist, es ist wirklich sehr trick, ja, sehr trickreich, genau, Psycho. Es ist dann und wann relativ schwierig zu definieren, was genau ist ein Märchen. Da gibt es auch viele Grauteile von. Aber Magie als solches braucht man nicht. Und man braucht vor allem keine Feen. Sonst hätten wir seit den Gebrüdern Grimm ein Problem, denn die haben alle Feen rausgeschnitten aus den deutschen Märchen.
Weil da vorher mehr Feen drin? Oh, was eine Schande.
Jakob Grimm, so sehr ich ihm dankbar bin für seine Arbeit, die er getan hat. Jakob hatte ein paar Probleme in seinem Leben. Erstens, er wollte versuchen, ein sehr nationales Gedankengut rüberzubringen. Nicht so negativ, wie wir es danach aus den 30ern haben, aber er wollte deutsche Märchen. Er wollte die deutsche Nation war ja sehr jung. Ne? 1814 kam das erste Märchenbuch von ihnen raus. Und wir hatten keine deutsche Kultur. Wir hatten nicht dieses Gefühl, was wir davor im Kaiserreich hatten, als was man sich identifiziert. Und er wollte genau halt dieses Kulturgut reingeben und es sollte deutsch sein. Und es sind sehr viele französische Geschichten da drin, die dann umgeändert wurden. Und unter anderem fand er Feen zu französisch, zu weich. Mhm. So etwas gibt es nicht in der deutschen Kultur. Da waren Hexen! Und tatsächlich, sehr viele Feen wurden gekürzt. Also so viele Geschichten, wo du dann eine Hexe hast, war eigentlich mal eine Fee oder ähnliches.
Ja gut, aber Hexen sind halt auch saucool. Finde ich. So.
In der damaligen Zeit teilweise nicht oder noch ein gutes Stück vorher?
Ah, halt im 19. Jahrhundert ging das fast wieder.
Da ging es wieder, ja. Da ging es wieder.
Aber auch da wären wir in endloser Diskurs, wie das Frauenbild, das Hexenbild, auch da könnte ich viel zu lange drüber labern.
Ja, vielleicht morgen Abend wieder im Stream, also wenn ihr diese Folge hört, ich weiß nicht genau, wann der 1. September ist, was für ein Montag, aber Dienstag und Donnerstag?
Dienstags und Donnerstags, 22 Uhr.
Der 1. September ist ein Freitag.
Ja, dann müsst ihr euch noch kurz gedulden, dann müsst ihr das Wochenende noch überstehen, aber dann habt ihr es schon geschafft. Dann geht's schon wieder los und dann würde ich sagen, auch vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin wirklich begeistert. Also das Märchen hat mir sehr gut gefallen und wie du es vorgetragen hast, sowieso. Auch die Einblicke. Ich fand's richtig cool. Vielen Dank, dass du hier heute da warst.
Sehr gerne. Schön, wenn es gefallen hat.
Auch von meiner Seite nochmal danke, dass es geklappt hat. Auch noch tatsächlich so recht kurzfristig. Ich glaube, das hat sich jetzt innerhalb von den letzten 2 Tagen dann doch terminiert, aber umso schöner, dass es geklappt hat. Bei Marc wird es ja jetzt zum September doch auch zeitlich schwierig und dementsprechend schauen wir dann demnächst auch schon der Oktoberfolge entgegen. Obwohl das jetzt noch in weiter Ferne ist.
Ich nehme jetzt schon Halloween-Märchen auf.
Oh.
Und bereite mich dann direkt danach, wenn die fertig sind, auf Weihnachten vor. Also ich werde im September Weihnachtsmärchen vorlesen. Oder einlesen, besser gesagt, für den YouTube-Kanal. Ja, das ist immer das Problem. Und es sind, wenn du in Wochen rechnest, ist das gar nicht mehr so lang.
Ja. Machst du jede Woche ein Video bei YouTube?
Ja.
Okay.
Was dafür sorgt, dass man keine Zeit mehr hat. Weil es ist mehr Arbeit in so einem Hörbuch drin, als ich damals gedacht hätte. So als Musiker dachte ich auch, ja, damals als Musiker, da nimmst du die Instrumente auf, du singst ein, das ist viel mehr Arbeit. Nein. Nein. Vor allem nicht in der Postproduktion, da ist unsere Stimme so undankbar. Ihr kennt das, wenn ihr eure Stimmen bearbeitet, was da alles schief gehen kann, was da alles quirky klingen kann. Und bis du eine perfekt reine Stimme hast, wie man das halt von einem Hörbuch erwartet, das ist in der Postproduktion einfach Unmengen viel Arbeit. Ja. Aber naja, ich hab's mir ausgesucht.
Umso besser, dass es gut ankommt. Also, das ist doch super. Und wir wünschen dir natürlich auch bei Twitch, dass du es bald die 666 geschafft hast und dass es auch weitergeht. Und ja, vielen Dank, dass du da warst nochmal. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.